Ich habe mir die Frage gestellt, wenn Gegenwind ist bei dem Flugzeug gerade, warum hebt dieses Flugzeug eigentlich ab? Ja, aber es wäre doch viel leichter, auf dem Boden zu bleiben. Oder die, was waren das, Gänse? Oder, weil die sind ja so lange über dem Wasser gelaufen, wo ich mir denke, ist auch viel zu anstrengend. Bleibt doch im Wasser. Oder nicht? Genau, die haben ein Ziel vor Augen. Und man kann daran einfach erkennen, dass dieses Flugzeug, es hat ein Ziel. Und es macht sich auf dem Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Und auch die Zugvögel, die nehmen diesen ja, langen und anstrengenden Flug auf sich, um das Ziel zu erreichen. Das heißt, zu Beginn muss etwas stehen, was es ja wert ist, das auf sich zu nehmen. Vielen Dank für die Anbetung. Und ich möchte daran anknüpfen. Ich habe mir jetzt hingeschrieben, wie alles begann. Lasst uns 2. Mose 3, Vers 16 und 17 lesen. Heute sind viele Bibelstellen, mir wurde mal gesagt, du hast immer so viele Bibelstellen, kommen wir gar nicht hinterher. Aber ihr könnt so die Hand reinlegen bei 4. Mose 13 und 14 und Josua 14, dann habt ihr 90% der Bibelstellen abgedeckt. Also da müsst ihr nicht so viel blättern. Wir fangen aber an mit 2. Mose 3, Vers 16 und 17. Da spricht Gott zu Mose am brennenden Dornbusch und sagt: Geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat gesagt: Ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt: Ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen, in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Heviter und Jebusiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Das ist der Start einer recht langen, einer recht ereignisreichen Geschichte. Mose bekommt den Auftrag, das Volk aus der Sklaverei herauszuführen, das Volk von der Herrschaft der Ägypter zu befreien. Dieses Volk ist nach Ägypten gekommen, wir kennen die Geschichte, wo Josef von seinen Brüdern verkauft wurde und durch seinen Wandel wurde er der zweitmächtigste Mann in Ägypten, hat dann seinen Vater und seine Brüder auch dorthin geholt und dann haben sie gut gelebt, solange bis ein Pharao kam, der Josef nicht kannte und dem das Volk Israel zu groß und zu stark wurde und der dieses Volk Israel deswegen unterdrückt hat. Mose, der zu dem Zeitpunkt nicht in Ägypten gelebt hat, sondern auf der Flucht war, geht nach Ägypten und setzt diesen Auftrag um. Und für das Volk Israel beginnt eine sehr ereignisreiche Zeit. Sie feiern das erste Mal Passa, ziehen aus Ägypten aus. Sie werden begleitet von einer Wolken- und Feuersäule. Sie werden durch das Schilfmeer hindurch gerettet. Als sie in seiner Situation waren, die eigentlich ausweglos war, wo sie eigentlich dem Tod in die Augen geblickt haben, da hat Gott sich erwiesen, hat das Meer geteilt und sie sind trockenen Fußes dort durchgegangen. Als sie Durst hatten und es nur bitteres Wasser gab, hat Gott das Wasser süß gemacht. Als sie Hunger hatten, regnete es Brot vom Himmel, Manna, und sie wurden satt. Zusätzlich dazu gab es noch Fleisch in Form von Wachteln, die sie fangen und einsammeln konnten. Als sie Durst hatten, entsprang Wasser aus einem Felsen, der vorher kein Wasser gegeben hat. Sie konnten Gott begegnen, persönlich begegnen, seine Stimme hören, seine Heiligkeit sehen, mit einem rauchenden Berg, mit Feuer, mit Gewitter an dem Berg Sinai. Sie haben die 10 Gebote erhalten als Richtschnur für ihr Leben, als Maßstab der Heiligkeit Gottes. Sie haben eine Stiftshütte gebaut, um Gott dort begegnen zu können. Und vieles mehr. Also eine Zeit mit sehr viel Begegnung zu Gott. Eine Zeit, wo Gott mit ihnen gegangen ist und sie nicht alleine gelassen hat. Alles mit dem Ziel, sie in dieses Land zu bringen, in dem Milch und Honig fließt. Und nach all diesen Ereignissen stehen sie jetzt kurz vor dem Ziel. 5. Mose 1, Vers 20 und 21. Dort berichtet Mose als Rückblick auf die Wüstenwanderung. 5. Mose 1, 20 und 21. Da sprach ich zu euch, ihr seid zum Bergland der Amoriter gekommen, das uns der Herr, unser Gott, geben will. Siehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt. Zieh hinauf, nimm es in Besitz, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter, dir verheißen hat. Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Sie sind jetzt kurz vor dem Ziel. Nach all dem, was sie erlebt haben, sage ich mal, sie haben das Ziel schon im Blick. Sie müssen jetzt den letzten Schritt gehen und er wird angekündigt mit den Worten: Das Land, das uns der Herr geben will, das Land, Gott hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt, zieh hinauf, nimm es in Besitz. Also ein ganz klarer Auftrag von Gott. Und wie reagiert das Volk? Vers 22. Da kamt ihr alle her zu mir und spracht: Lasst uns Männer vor uns hersenden, die für uns das Land erkunden und uns Bericht bringen über den Weg, den wir ziehen und die Städte, in die wir kommen sollen. Es ist interessant. Gott gibt den Auftrag: Nimm es in Besitz. Das Land liegt vor dir. Ich gebe es in deine Hand. Geh den letzten Schritt. Es gehört dir. Ich habe dir den Sieg schon gegeben. Und was macht das Volk? Ja, Moment. Erstmal möchten wir das auskundschaften. Und ich habe mir die Frage gestellt: Hat das Volk die Wüste vorher auch ausgekundschaftet? Hat das Volk vorher vielleicht das Schilfmeer mit irgendwelchen Robotern durchfahren und geguckt, wo ist die beste Stelle, wo es nicht so ganz tief ist, wo wir durchlaufen können, falls wir einen Rettungsweg brauchen? Wofür möchten sie dieses Land auskundschaften? War die Führung durch die Wüste bisher so schlecht? An dieser Stelle zeigt sich wieder, dass Gott auf die Menschen eingeht, dass Gott gnädig ist. Und wir schlagen auf 4. Mose 13. 4. Mose 13 von Vers 1 bis 3. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israels geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn, lauter Männer, die Häupter waren unter den Männern Israels. In diesen drei Versen, oder in Vers 2 und 3, da ist eine Beschreibung gegeben von den Männern, die Mose auswählen sollten. Es waren Fürsten aus ihrer Mitte, es waren Häupter. Das heißt, es waren nicht einfach irgendwelche, die dorthin laufen sollten, sich das eben angucken sollten, sondern es waren Männer, die Meinungsbildner waren im Volk. Männer, die den Stämmen jeweils vorstanden. Und diese Männer machen sich auf den Weg, die werden dort auch namentlich genannt. Und einen dieser Männer möchte ich in meiner Predigt heute auf seinem Weg begleiten. Wir können das in Vers 6 lesen. Vers 6: Kaleb, der Sohn Jephunnes, für den Stamm Juda. Das heißt, dieser Kaleb, das war einer der Häupter oder das war ein Fürst aus dem Stamm Juda. Es war einer, auf den man wahrscheinlich gehört hat, einer, der standfest war. Interessant ist, dass Kaleb hier das erste Mal erwähnt wird in der Bibel. Vorher nicht ein einziges Mal. Das heißt, wir lesen nicht beim Bau der Stiftshütte, dass Kaleb tatkräftig mit anpackte. Wir lesen nicht, dass er der Erste war, der in das Schilfmeer gestürmt war, wo es sich geteilt hat. Nein, hier wird das erste Mal von ihm berichtet. Die Kundschafter machen sich auf den Weg. Und es ist interessant, und da musste ich mal einen anderen Blick auf Mose werfen, wie Mose sie auf diesen Weg schickt. Wir können das lesen, gleiches Kapitel, Vers 18 bis 20. Mose sagt zu den Kundschaftern, und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist. Und das Volk, das darin wohnt, ob es stark ist oder schwach, gering oder zahlreich. Und was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist. Und was für Städte es sind, in denen sie wohnen, ob sie in offenen Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Und was es für ein Land ist, ob es fett oder mager ist und ob es Bäume darin gibt oder nicht. Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Es war aber eben die Zeit der ersten Trauben. Interessant. Guckt euch das Land an, also das Volk, ob es stark oder schwach ist. Wofür? Gering oder zahlreich? Was bringt diese Angabe? Guckt das Land an, ob es gut oder schlecht ist. Gott hat gesagt, es ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und Mose sagt, guckt euch an, ob das Land gut oder schlecht ist. Es rettet es ein wenig, dass er nachher sagt zu den Kundschaftern, seid mutig. Also das rettet die Situation ein wenig. Aber all das, womit Mose diese Kundschafter beauftragt, wenn wir im Rückblick darauf schauen, dann ist nichts davon wichtig. Und einiges davon hat alles kaputt gemacht. Die Kundschafter gehen hin, sie sichten die Einwohner, sie schauen auf die Siedlungen, auf die Städte, sie begutachten die Einwohner, sie finden Weingärten, sie sammeln Granatäpfel und Feigen, das heißt, sie sind mutig, sie werden dabei nicht angegriffen, können wir nirgendwo lesen. Und in 4. Mose 13, Vers 25 steht, und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Das heißt, die waren 40 Tage unterwegs. Man muss sich jetzt vorstellen, die kennen das Land nicht. Mose schickt sie dorthin, diese 12 Mann, und sie sind 40 Tage dort. Und das Volk, was wartet, nicht in Sichtweite, aber ganz nah, das wartet auf diese Männer. Und sie müssen 40 Tage lang warten auf irgendeine Information. Ich bin mir sicher, dass die Familien dieser Männer bange gewartet haben. Kommen sie wieder? Wie kommen sie wieder? Was werden sie berichten? Und es gab dort kein WhatsApp. Das weiß ich ganz genau, weil ich selbst auch noch nicht so lange habe. Es gab kein WhatsApp. Das heißt, die Kundschafter konnten keinen Status einstellen und die konnten auch keine Nachricht versenden. Aber als sie wiederkommen, nach 40 Tagen, da geben sie Bericht. Und der Bericht, den sie geben, ist sehr interessant und er sagt einiges über diese Kundschafter aus. Lasst uns 4. Mose 13, Vers 26 bis 29 lesen. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest. Und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev. Die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Jetzt Vers 31 bis 33. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute vom hohen Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir es auch in ihren Augen. Die Aussage ist, es ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Dafür hätten sie nicht hingehen müssen, das hatte Gott ihnen schon gesagt. Aber es ist positiv, sie bringen Früchte mit. Und dann kommt das dicke Aber. Aber das Volk ist sehr stark. Ich sage, woran wird Stärke gemessen? Wie stark einer ist, kann ich nur sehen, wenn er mir das beweist. Das heißt, entweder muss ich ihn kämpfen sehen oder ich muss selbst gegen ihn gekämpft haben. Aber die Kundschafter haben nicht gegen das Volk gekämpft. Aber das Volk ist stark. Die Städte sind fest und groß. Sie sind stärker als wir. Das Land frisst seine Einwohner. Das bedeutet wahrscheinlich, dass dort untereinander viel Mord und Totschlag, vielleicht Bürgerkrieg war. Und dort sind Riesen. Und als Fazit von deren Bericht, das steht in Vers 33, da steht, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen. In unseren Augen wie Heuschrecken. Also gefühlt waren wir klein wie eine Heuschrecke und in ihren Augen waren wir das auch. Ich finde sehr interessant, wie klug diese Kundschafter waren. Die wussten ganz genau, was die anderen über sie denken. Das heißt, die konnten sogar die Gedanken des anderen Volkes lesen. Aber wenn wir später in Josua 2 nachlesen, dann können wir sehen, dass dieses Gedankenlesen des anderen Volkes absolut falsch war. Lass uns das lesen. Josua 2, Vers 9 bis 11. Da geht es um Rahab, das sind nachher die beiden Kundschafter, die ausgesandt werden und bei Rahab Unterschlupf finden. Und da berichtet Rahab von ihrer Perspektive zu den Kundschaftern und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Das heißt, die wussten, dass die dieses Land verlieren werden. Denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Schion und Og, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt, und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemanden vor euch, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Das heißt, die Menschen, die dort in diesem Land gelebt hatten, die wussten spätestens seit dem Durchzug durch das Schilfmeer, dass sie das Land verloren haben. Dass da jemand kommt, der begleitet wird von dem Herrn, der Herr im Himmel und der Herr auf der Erde ist. Das heißt, diese Aussage dieser 10 Kundschafter, wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken, ist absolut falsch. Und an dieser Stelle kann man ganz gut erkennen, dass man Ereignisse, Geschehnisse, das Leben aus unterschiedlichen Perspektiven sehen kann. Und ich habe 2 Bilder mitgebracht, die können wir uns eben angucken. Was seht ihr? Also wer sieht eine alte Frau, bitte aufstehen? Wer sieht eine alte Frau? Sehen die anderen keine alte Frau? Okay, wer sieht eine junge Frau? Könnt ihr beide, also wer sieht beides? Wer sieht eine alte und eine junge Frau? Es ist interessant. Also es gibt Menschen, die sehen in diesem Bild eine alte Frau, es gibt Menschen, die sehen eine junge Frau. Ihr könnt euch wieder setzen, vielen Dank. Es hält nur ein bisschen wach, wenn man sich ein bisschen bewegt während der Predigt. Also oben das Schwarze, das sind die Haare. Dann fängt bei der alten Frau, bei den Haaren, fängt schon der Nasenansatz an. Das heißt, wir können da schon die Nase sehen, die geht runter bis zum Pelz und unten ist der Mund. Das ist die alte Frau. Bei der jungen Frau, wenn oben die Haare aufhören, da sieht man die Wimpern. Wahrscheinlich hat die künstliche Wimpern aufgeklebt, weil die so lang sind. Und die Nase, die blickt nur ein kleines Stück weit heraus. Und unten am Hals, da wo bei der alten Frau der Mund ist, das ist die Kette der jungen Frau. Und diese junge Frau blickt zur Seite. Ich hoffe, ich konnte jetzt bei einigen die Perspektive ändern. Ich habe noch ein zweites Bild. Wer sieht den Indianer? Hände hoch. Okay, wer sieht den Eskimo? Ja, gibt noch ein paar. Seht ihr den Eskimo? Der steht mit dem Rücken zu uns und hebt die rechte Hand ein wenig und ist auf dem Weg. Ist wahrscheinlich gerade Winterzeit, weil es dunkel ist. Es ist interessant. Diese Bilder sollen eigentlich nur kurz darstellen, dass es an uns liegt, welche Perspektive wir wählen. Und bei den Kundschaftern war es genauso. Die Kundschafter haben es gesehen. Und alle 12 Kundschafter haben das Gleiche gesehen. Alle 12 Kundschafter wussten, dass es ein Land ist, in dem Milch und Honig fließt. Alle 12 Kundschafter wussten, dass Gott ihnen dieses Land gegeben hat. Und das gesamte Volk wusste, dass sie nur noch einen Schritt gehen müssen und dann dort ankommen. Und hier tritt Kaleb in Erscheinung. Lasst uns den Vers 30 lesen. 4. Mose 13, 30. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Kaleb wählt die andere Perspektive, die Perspektive Gottes. Und wie entscheidet sich das Volk? Wie entscheidet sich die große Masse? Lesen wir einfach weiter, Kapitel 14, Vers 1 und 2. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben werden, oder noch hier, oder noch in dieser Wüste sterben würden. Was ist passiert? Wenn man nur diese Stelle liest, dann denkt man sich, okay, entweder die Kundschafter sind nicht wiedergekommen, oder es wurden denen durch irgendwelche Leute, von den Söhnen Enaks, sagen wir mal, man kann sich vorstellen, die Söhne Enaks sind gekommen und haben denen, wie es dann in den Urstämmen vielleicht üblich war früher, Körperteile von den ermordeten Kundschaftern gebracht als Beweis oder als Warnung, dass sie nicht weitergehen sollen. Also irgendwas Schlimmes muss ja passiert sein, weil die ganze Gemeinde erhob die Stimme und schrie und weinte in dieser Nacht. Als hätten sie einen Krieg verloren oder als hätten sie sich in dieser Wüste verlaufen. Aber Kaleb und Josua greifen ein, Vers 6 bis 9, Kapitel 14, Vers 6 bis 9. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Kaleb und Josua erinnern das Volk daran, dass der Sieg schon feststeht. Wir werden sie verschlingen wie Brot. Und wie ist die Reaktion des Volkes auf diese Erinnerung? Ein Vers weiter. Sie möchten diese beiden doch tatsächlich steinigen. Kaleb und Josua ließen sich nicht von der Masse mitreißen, obwohl die ganze Gemeinde anfängt zu schreien und zu weinen. Obwohl die ganze Gemeinde sagt, dass Kaleb und Josua gesteinigt werden sollen. Kaleb wählt die Perspektive Gottes. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Es ist ein sehr, sehr gutes Land. Kein Aber, denn Gott geht mit uns. Wir werden sie verschlingen wie Brot. Das sind alles Aussagen, alles Erinnerungen, die Kaleb und Josua diesem Volk geben. Echter Glaube fordert Mut zu unerwünschten und unpopulären Werten und Zielen zu stehen, selbst wenn die Mehrheit dagegen ist. Und ich habe letzte Woche von einem Teenie aus unserer Gemeinde gehört, die diesen Mut aufgebracht hat, vor versammelter Klasse zu ihrer Überzeugung zu stehen. Und das ist absolut wichtig und notwendig. Und warum hat Kaleb es getan? Wollte er vielleicht berühmt werden? Wollte er auch mal erwähnt werden in einem Bericht in der Bibel? War es vielleicht ein Ego-Trip oder hatte der einfach nur ein Defizit in Sachen Aufmerksamkeit? Auf gar keinen Fall. Josua 14, Vers 7. Dort sagt er über sich selbst: Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, von Kadesh-Barnea aussandte, das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Er hat den Bericht so gebracht, wie es ihm auf dem Herzen lag. Das, was bei ihm im Herzen war, das hat er nach außen hin gesagt. Das heißt, das, womit sein Herz erfüllt war, das ist das, was er nach außen hin weitergegeben hat. Er hat es nicht getan, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Er hat es nicht getan, um auszutesten, wie weit das Volk geht. Nein, er hat es getan, weil in seinem Herzen die Entscheidung feststand, dass Gott mit ihm geht und dass sie diesen Sieg mit Gott erringen werden. Er hat es aus tiefstem Herzen und aus tiefster Überzeugung gehandelt. Das, was in seinem Herzen war, hat ihn geprägt. Und das, was du im Herzen hast, das prägt dein Denken. Das, was du im Herzen hast, lenkt deine Entscheidung. Das, was du im Herzen hast, bestimmt dein Handeln. Und Gott stellt Kaleb ein Zeugnis ein aus 4. Mose 14. Vers 24. Da sagt Gott: Aber mein Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist, und sein Same soll es als Erbe besitzen. Der mir völlig nachgefolgt ist. Kaleb ist Gott völlig nachgefolgt. Und in der Bibel steht nicht viel über Kaleb. Es steht mehr über Josua oder über Mose und über viel anderes. Viel mehr berichtet als über Kaleb. Aber es gibt dieses Zeugnis, dass er Gott völlig nachgefolgt ist, 5-mal in diesen wenigen Bibelstellen. 5-mal. Und einmal sagt er es auch über sich selbst. Gott sagt, in Kaleb ist ein anderer Geist als in den anderen 10 Kundschaftern. Es ist kein Geist der Furchtsamkeit, so wie es Paulus zum Beispiel an Timotheus schreibt, in 2. Timotheus 1, Vers 7. Da fordert Paulus auf, in Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Wir sollen nicht den Geist der Furchtsamkeit haben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Und Kaleb hatte das verheißene Land gesehen und er war bereit, Gott völlig zu vertrauen. Kaleb war bereit, diesen Weg mit Gott zu gehen. Kaleb weigerte sich, seinen Glauben und seine Überzeugung aufzugeben, nur um den Schwierigkeiten jetzt aus dem Wege zu gehen. Das Volk Israel wird bestraft. Und das Volk hat einen Wunsch geäußert in 4. Mose 14, Vers 2. Da haben die sich etwas gewünscht. 4. Mose 14, Vers 2, dort steht: Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und sprachen, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären, das ist schwierig, weil es ist Vergangenheit, oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und dieser Wunsch wird sofort erhört, die Strafe fällt drastisch aus. Die 10 Kundschafter, die das Volk aufgehetzt haben gegen Mose und gegen Gott, die sterben an einer Plage. Und pro Tag der Landerkundung gibt es ein Jahr Wüstenwanderung als Strafe. Das heißt, sie sind 40 Jahre zusätzlich in dieser Wüste unterwegs. Sie haben das Ziel vor Augen. Sie müssen nur noch einen Schritt gehen und sie haben es trotzdem nie erreicht. Denn alle Männer über 20 Jahre werden in den nächsten 40 Jahren in dieser Wüste sterben. Das heißt, ein Mann in diesem Moment, gibt es jemanden, der 20 Jahre alt ist gerade? Nicht, kein 20-Jährigen. Aber ein Mann, der 20 Jahre alt war in diesem Moment, der wusste ganz genau, dass er seinen 61. Geburtstag nicht feiern wird. Er wird vorher sterben. Und Gott setzt es genauso um. Das Volk dreht vor dem Ziel ab und geht zurück in die Wüste, um zu sterben. In 4. Mose 14, Vers 3 wird beschuldigt das Volk Gott noch und sagt: Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Das heißt, die hatten wahrscheinlich ernsthafte Sorge darum, dass die Frauen und Kinder den Menschen in diesem Land zum Opfer fallen. Und genau diesen, wo diese große Angst bestand, dass die es nicht schaffen, genau diesen gibt Gott jetzt aber das Land. Das heißt, die starken Männer, die meinten, die können das bewältigen und der Sieg hängt von denen ab. Und die Frauen und Kinder, die würden die halt mitnehmen, aber dadurch, dass die Aufgabe zu groß ist, werden wahrscheinlich gerade diese sterben. Genau diesen gibt Gott jetzt das Land. Und das zeigt wieder ganz deutlich, wer es ist, der alles lenkt und alles schenkt. Und das zeigt ganz deutlich, welche Perspektive die richtige ist. Nicht, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen, sondern wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, mit uns aber ist der Herr und deswegen werden wir sie verschlingen wie Brot. Das ist die richtige Perspektive. Ich möchte jetzt mit euch einen Sprung machen von 45 Jahren. Das heißt, wir gehen jetzt einfach 45 Jahre weiter. Das Volk ist schon in dem verheißenen Land und ist schon bereits seit 5 Jahren damit beschäftigt, das Land zu erobern. Und lasst uns jetzt Josua 14, Vers 6 bis 15 lesen. Josua 14, 6 bis 15. Da traten die Söhne Judas vor Josua in Gilgal, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, sprach zu ihm: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinte und deinetwegen in Kadesh Barnea gesagt hat. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn von Kadesh Barnea, aussandte, das Land auszukundschaften, und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Da schwor mir Mose an jenem Tag und sprach: Das Land, auf das du mit deinen Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein und das deiner Kinder auf ewig. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ganz nachgefolgt. Und nun, siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie es mir zugesagt hatte. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Und ich bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tag, als mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Und nun, so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat an jenem Tag, denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter darauf wohnen und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn des Jephune, Hebron als Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunes, des Kenisitas, bis zu diesem Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, gänzlich nachgefolgt war. Aber Hebron hieß von Zeiten statt Abas. Der war der größte Mann unter den Enakitern. Und das Land ruhte aus vom Krieg. Dieser Abschnitt hat eine Menge Aussagen über Kaleb im Gepäck. Zuallererst wissen wir, dass der unschuldig war. Kaleb war einer der Kundschafter, einer der beiden Kundschafter, die dieses Land sofort einnehmen wollten. Er ist aber Teil des Volkes und somit ist er unschuldig, aber trotzdem diese 40 Jahre Wüstenwanderung mitgegangen. Er ist gemeinsam mit diesen Menschen diese 40 Zusatzjahre gegangen, mit den Menschen, die ihn steinigen wollten. Wir finden in dieser Zeit keinen Hinweis darauf, dass Kaleb sich über die anderen erhoben hat und gesagt hat, wenn ihr nicht so gewesen wäre, dann, wenn ihr mir gefolgt hättet, dann, ich war besser als ihr. Nirgendwo. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Kaleb mit der Faust auf den Tisch gehauen hat und hat gesagt, ihr seid schuld. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Kaleb sich gegen das Volk auflehnt und hat gesagt, ich bleibe jetzt mal an diesem Ort, ihr latscht 40 Jahre durch die Wüste und wenn ihr wiederkommt, machen wir zusammen weiter. Dieses Handeln von Kaleb, dieses Mitgehen, dieses Mittragen der Strafe zeugt von einer gewaltigen Portion Demut, die er hatte. Nachdem die 40 Jahre um sind, kämpft er 5 Jahre mit dem Volk, damit das verheißene Land eingenommen wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass Kaleb zu Beginn der Kämpfe 80 Jahre alt war. Und ich glaube, es ist nicht leicht für einen, der einen Großteil seines Lebens, zumindest die zweite Hälfte seines Lebens, vollständig unterwegs war, viel ausgehalten hat und mit 80 bis 85 Jahren von Schlacht zu ziehen, um das Land einzunehmen. Drittens, mit 85 Jahren war er noch genauso stark wie mit 40 Jahren. Wir haben letzte Woche gesagt, dass Oma Janssen diese Woche 85 Jahre alt geworden ist. Ich habe mir überlegt, gibt es jemanden, der 40 Jahre alt ist? Einmal die Hand heben. Ich kenne jemanden, der wird dieses Jahr 40, aber das weiß ich nicht. Will ich nicht sagen, Andreas, oder? Aber wenn wir uns das vorstellen, jemand, der 40 ist und jemand, der 85 ist. Und er sagt mit 85, Vers 10, Kapitel 14, Vers 10b und 11, und nun sieh, ich bin heute 85 Jahre alt und ich bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tag, als mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt zu kämpfen. Und es ist etwas, was mich wahnsinnig fasziniert hat. Und Kaleb sagt mit 85 Jahren, gib mir diesen Berg. Gib mir diesen Berg, von dem berichtet wird, dass dort die Riesen unter den Riesen sind, wo die Söhne Enaks sind, wo das Volk, das gesamte Volk Angst vor hatte, gib mir diesen Berg mit 85 Jahren. Viertens, Kaleb akzeptierte es nicht, dass es noch vom Feind besetzte Gebiete gibt. Und er möchte, dass alles dem Volk Israel gehört, dass alles Gott gehört. Mit 85 Jahren akzeptiert er es nicht. Er hätte ja sagen können, ich finde das nicht gut, dass es noch Land gibt, das von uns noch nicht eingenommen ist. Aber ich werde dafür beten und dann warten, dass Gott eingreift, dass er diese jungen Männer verwendet und nutzt, um dieses Gebiet zu besiegen. Danach hätte er nach dem Gebet die Füße hochlegen können und warten können, dass Gott gewaltvoll eingreift. Aber nein, er nahm es selber in die Hand und nahm Gottes Hilfe dazu und nahm dieses Projekt mit 85 Jahren in Angriff. Fünftens, er packt diese schwierige Sache zum Schluss an und möchte die Riesen vertreiben, die dem Volk 40 Jahre Zeit und das Leben einer ganzen Generation gekostet haben. Er suchte die Konfrontation mit dem eigentlichen Problem, mit den eigentlichen Riesen in diesem Land. Er wählte nicht den Weg, wie die meisten Menschen in unserer Zeit einen Weg wählen und Probleme bewältigen möchten. Viele Menschen bewältigen heute ihr Problem, indem sie diesem Problem einfach aus dem Weg gehen. Man könnte sagen, Kaleb, du hast 5 Jahre gekämpft. Das gesamte Land, fast das gesamte Land ist jetzt eingenommen. Ist doch okay. Ne, dieses Problem, gut, das ist quasi das Wurzelproblem, damals, wo sie so zurückgeschreckt sind von den Riesen, das kann man ja dann später bewältigen. Nein, er wählt die direkte Konfrontation, er geht auf dieses Problem zu und möchte es beseitigen. Er meistert es erfolgreich mit Gottes Hilfe, können wir in Jesua 15, Vers 13 und 14 lesen. Und Kaleb, dem Sohn des Jephune, gab er einen Teil unter den Söhnen Judas nach dem Befehl des Herrn an Josua, nämlich die Stadt Arbas des Vaters Enaks, das ist Hebron. Und Kaleb vertrieb von dort die drei Söhne Enaks, Sheshai, Achiman und Talmai, die Enaks-Kinder. Hier steht drin, dass er das erfolgreich gemacht hat. Er hat sie vertrieben. Er hat dieses Problem beseitigt. Er hat das gesamte Land für den Herrn eingenommen. Und sein Abschlusszeugnis lesen wir in Josua 14, Vers 14. Da steht, daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunes, des Kenisitas, bis zu diesem Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, gänzlich nachgefolgt war. Es ist das gleiche Zeugnis wie nach den 40 Tagen von dem Auskundschaften des Landes. Er bekommt das gleiche Zeugnis wie zu Beginn, aber dazwischen liegen Jahre der Prüfung, Zeiten von Hunger und Durst, Zeiten in der Wüste, begleitet von der Sehnsucht, dass diese Zeit zu Ende geht. Jetzt ist dieses Zeugnis nicht ein Zeugnis von 40 Tagen oder ein paar Monaten oder vielleicht ein paar wenigen Jahren. Dieses Zeugnis ist ein Rückblick auf ein langes Leben voller Glauben und Gehorsam und Vertrauen auf Gott. Und ich finde es gewaltig, dass Kaleb das gleiche Zeugnis bekommt wie zu Beginn, obwohl dazwischen so viel lag, was schwer war. Kaleb hat auf einen Gott vertraut, der seine Verheißung wahrgemacht hat. Kalebs Entscheidung, Gott zu glauben und zu vertrauen, wurde sichtbar in seiner Denkweise, in seinen Entscheidungen, in seinem Handeln. Kannst du das von dir auch sagen? Kalebs Glaube blieb nicht nach diesem einen Erlebnis mit Gott stehen, sondern wuchs immer weiter, sodass das Zeugnis nach der gesamten Zeit dasselbe war. Kaleb hat nicht nachgelassen. Kannst du das von dir auch sagen? Kaleb war es wichtig, dass der Feind keinen Platz in seinem Land und in seinem Leben hat. Kannst du das von dir auch sagen? Kaleb bedeutet der Ganzherzige. Und genauso lebte er auch. Mit ganzem Herzen mit und für Gott. Sein Zeugnis war, Kaleb folgte dem Herrn ganz nach. Kannst du das von dir auch sagen? Gelebter Glaube fordert, dass du dich manchmal gegen die breite Masse stellen musst. Gelebter Glaube fordert Mut, Standhaftigkeit, Demut, Ausdauer und vor allen Dingen dein ganzes Herz. Und ich wünsche zuallererst mir und auch dir, dass unser Glaube gelebt wird und dass wir ganzherzig sind und Gott von ganzem Herzen nachfolgen. Amen. Lass uns aufstehen und beten.